Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, glaubst du an Gott? Warst du in den letzten Jahren in der Kirche? Beschäftigst du dich mit Religion? Ich persönlich habe mich mit diesen Themen auch schon länger nicht mehr beschäftigt. Das letzte Mal, dass ich bei einem Gottesdienst war, war mein Abiturgottesdienst und das ist schon einige Jahre her. Aber in der heutigen Folge, im heutigen Interview, habe ich mich mit dem evangelischen Pastor Jonas Göbel unterhalten. Wir haben über diverse Themen gesprochen, beispielsweise welche Rolle oder welchen Mehrwert Religion und Kirche in der heutigen modernen Gesellschaft noch bieten kann. Er hat mir außerdem erzählt, wie seine Vorstellung von Gott ist und wir haben unter anderem über den Tod und viele weitere Themen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß mit Jonas Göbel.
Tatsächlich ist, so leidig das Thema ist, Corona gerade das, was mich wieder am meisten beschäftigt. Ich war 6 Wochen im Urlaub und bin erst seit einer guten Woche wieder da und irgendwie im Urlaub konnte ich das ganz gut ausblenden, in Anführungszeichen. Also da gab es natürlich auch Corona, aber vor allem jetzt so beruflich ist das etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich führe gefühlt jeden Tag Gespräche mit Menschen, die, einfach nicht so überzeugt davon sind, dass das alles so stimmt, was geschrieben wird über Corona. Und das sind auch Christen und Christen, die mit mir sozusagen dann in den Streit oder in die Diskussion gehen. Ja, das ist etwas, was mich auf jeden Fall sehr beschäftigt, weil wir hier eben auch Regeln haben, an die wir uns halten müssen oder an die wir uns halten wollen. Und das sehen nicht alle so, dass das eine gute Entscheidung ist. Ja, das beschäftigt mich am meisten, glaube ich, gerade.
Das heißt,
die Diskussion, auch die Gespräche.
Das heißt, normale Gottesdienste oder irgendwelche Treffen in der Gemeinde, die es sonst so in normalen Zeiten in Anführungszeichen gibt, sind momentan auch nicht möglich.
Doch, tatsächlich ist alles wieder möglich, aber eben unter Einschränkungen und bei uns ist flächendeckend 3G, also genesen, getestet, geimpft. Und das ist uns vorgeschrieben, aber für den Gottesdienst haben wir es uns freiwillig auferlegt. Also quasi Gottesdienste sind aktuell immer noch so. Also für Veranstaltungen jeglicher Art gilt immer relativ harte Sachen und für den Gottesdienst haben wir immer mehr Freiheiten bekommen. Und wir als Gemeinde fahren aber einen sehr vorsichtigen Corona-Kurs sozusagen und haben da eben auch gesagt, hey, wenn das fürs Konzert gilt, dann soll das auch für den Gottesdienst gelten. Und das sehen manche eben nicht, verstehen sie nicht, warum wir sozusagen jetzt eine höhere Hürde legen, als uns vom Staat auferlegt wurde. Ja, also deswegen, alles geht eigentlich, solange man eben genesen, getestet, geimpft ist und in den allermeisten Fällen eine Maske trägt und Kontaktdaten abgibt. Aber dafür geht eigentlich alles wieder so an Veranstaltungen und Gruppen. Das ist schön.
Ja, cool. Einsamkeit ist ja mittlerweile ein großes Problem in unserer Gesellschaft und nimmt gerade unter älteren Menschen zu. Und die ganzen Maßnahmen, also als wir wirklich noch im Lockdown waren, hat das Ganze ja nochmal verschärft. Warst du als Pastor da auch besonders gefragt, dann gerade mit älteren Menschen beispielsweise hier Kontakt zu suchen und mit ihnen über deren Probleme zu sprechen und denen einfach ein bisschen Mitgefühl oder ein bisschen Geborgenheit versuchen auszusprechen oder auszustrahlen?
Theoretisch ja. Praktisch war das zumindest bei mir überschaubar. Aber das, was ich so bei Kollegen und Kolleginnen mitbekommen habe, war das auch überschaubar. Wir haben aber ganz viel dafür geworben, ruft uns an. Und es haben auch Leute angerufen. Ich habe auch ein paar wenige Besuche gemacht. Aber ich glaube, da haben wir nicht so die beste Rolle abgegeben. Also ich war sehr gut darin, ins Digitale zu gehen. Und oder wir als Gemeinde waren, was heißt sehr gut, man soll sich nicht selber loben, aber vergleichsweise waren wir, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden digital gut aufgestellt. Aber jetzt so ältere Menschen, die auch digital nicht angebunden sind. Wir haben hier Telefonkonferenzen angeboten. Also wir haben sonst Seniorentreffs und die haben wir dann als Telefonkonferenz angeboten. Da haben aber auch nicht so viele dran teilgenommen. Und die dran teilgenommen haben, die haben irgendwann auch gesagt, was sollen wir uns denn erzählen? Wir erleben gar nichts mehr. Also so, da war auch echt, ich will nicht sagen, so eine Überforderung auf allen Seiten, aber schon. Irgendwie uns sind irgendwann die Ideen ausgegangen, wie wir für die da sein können, die wirklich digital nicht dabei sind. Und wir hatten aber auch das Gefühl, es gab auf der anderen Seite gar nicht so richtig Ideen, weil selbst telefonieren war nicht mehr richtig eine Lösung. Und wir hatten nicht die Kapazität, um jetzt mit allen spazieren gehen. Oder also wir, da fehlte dann am Ende des Tages so ein bisschen die Manpower oder Womanpower, die Peoplepower.
Jetzt haben wir es schon so ein bisschen angeschnitten, was so deine Aufgaben sind. Könntest du mal so ein Bild abzeichnen, wie so ein normaler Arbeitstag bei dir aussieht? Und wenn es keinen normalen Arbeitstag gibt, weil es vielleicht sehr dynamisch ist, einfach was so deine hauptsächlichen Aufgaben sind, womit du dich so die Woche über beschäftigst.
Wie lange darf ich reden? Das ist immer die Frage. Wie lange willst du mir? Also, ich finde wirklich das Schönste an meinem Beruf ist, dass er so vielseitig ist. Und das tatsächlich ist auch von Pastor zu Pastorin, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein kann, wo die Schwerpunkte liegen. Ich bin jetzt alleine, also ich bin der einzige Pastor hier in der Gemeinde und deswegen habe ich wahrscheinlich von allem etwas. Und in anderen Gemeinden wäre es so, dass dann vielleicht der eine Pastor den Schwerpunkt setzt und die andere Pastorin darauf. Ich habe einerseits so Standardsachen wie jetzt Gottesdienste jeden Sonntag, wenn Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, jetzt wegen Corona irgendwie ein bisschen weniger, aber so. Ich sage mal so klassische Sachen. Ich stehe bereit, wenn jemand sich meldet und sagt, ich möchte reden. Nennen wir dann Seelsorge. Das ist jetzt keine therapeutische Begleitung. Ich bin auch kein Therapeut oder dergleichen. Es ist wirklich eher ein Zuhören und Dasein. Und auch Beichte wird selten, aber wäre möglich. Also, dass Leute kommen, ich muss mir mal zusprechen lassen, dass der Gott, an den du glaubst oder an den wir glauben, mir vergibt für das, was ich getan habe. Und dann, das ist ein Teil, dann gibt es aber auch ganz viel Verwaltung. Also ich bin Chef von 12 Angestellten und habe also Personal, bin sozusagen Personaler. Wir haben hier ganz viel Vermietung. Wir haben also sozusagen Gebäude, die gepflegt werden wollen. Unser Turm, der hier rechts neben mir steht, ist baufällig und darum muss ich gekümmert werden. Also alles irgendwie, was. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie Chef vom kleineren mittelständischen Unternehmen. Bloß, dass ich nicht wirklich Chef bin, sondern eine Art Vorstand, Gemeindevorstand für alles eigentlich zuständig ist, aber alle anderen sind ehrenamtlich und ich bin der Einzige, der 24/7 da ist. Deswegen ist das schon so, dass also ich schließe abends den Parkplatz zu, das ist so das Letzte, was ich mache und jeder, der an der Tür klingelt, für den bin ich da und dann alles, was irgendwie anfällt. Und dann bleibt aber immer noch genug Zeit über, um das zu tun, worauf man Bock hat. Und das ist bei mir jetzt vielleicht eher was Digitales oder Musiktheater. Ich schreibe so gerne Theaterstücke und führe die auf. Also es ist ganz viel Luft auch für echt, ich sag mal, eigene Geschmäcker.
Also
Kann man
ein
relativ.
sehr abwechslungsreicher Job.
Ja, wirklich. Es ist natürlich, nein, ich sitze schon viel am PC. Und gleichzeitig schnacke ich auch viel mit Menschen. Also das ist schon, also diese beiden Grunddinger. Bewegung gehört nicht zu meinen. Also Bewegung mache ich mich hauptsächlich so zur Tür und hier zum Schreibtisch. Aber es ist wirklich so, dass jeder Tag in Anführungszeichen anders ist. Aber es gibt Tage, die ich mir so ein bisschen sortiert habe. Also ich mache einen Tag ist dann eher Projektarbeit, ein Tag ist mehr so Gottesdienstvorbereitung, ein Tag ist Predigtschreiben. Also ich versuche das mir so ein bisschen zu ordnen. In dem Sinne sind die Tage dann schon auch ab und zu ähnlich, das schon.
Wie bist du darauf gekommen, Pastor zu werden? Also war das was, was du schon seit du Kind warst, werden wolltest, oder war das so eine spontane Eingebung? Weil ist ja jetzt gerade heutzutage kein Job mehr, den viele junge Leute machen. Zumindest wäre das jetzt meine Vorstellung.
Ja, das stimmt. Wir haben echt Nachwuchsmangel. Also wer sich fragt, wo gibt es einen sicheren Job? Ich glaube, bei uns, wir sind noch gut dabei. Ich wollte nie Pastor werden, echt nicht. Ich bin allerdings in der Gemeinde groß geworden. Also meine Eltern, ich habe schon im Krippenspiel Heiligabend im Gottesdienst mitgemacht und bin da irgendwie mehr oder weniger selbstverständlich reingewachsen, auf einer ganz entspannten Ebene. Also meine Eltern, da gab es überhaupt keinen Druck und meine Geschwister sind nicht alle Pastoren geworden oder sowas. Und habe dann in der Jugend irgendwann, so mit 14, 15, 16, ich sage mal so, meinen Glaubensschritt irgendwie gemacht. Also da habe ich mich echt hingestellt und gesagt, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich auch erleben, dann möchte ich das spüren. Also das war, da ist keine Stimme vom Himmel gekommen oder irgendwie so, also es war jetzt nicht, aber es war trotzdem für mich ein sehr wichtiger Schritt, nachdem ich da so selbstverständlich reingeraten bin, mich auch nochmal eigenständig dafür zu entscheiden. Und habe dann sehr viel Zeit in Kirche verbracht und habe dort viele Freunde gefunden, aber habe auch für mich das Gefühl gehabt, da kommt etwas zurück. Also oder es ist nicht leer. Es ist kein leeres Geschwätz, sondern es gibt mir etwas. Und am liebsten sage ich immer, wie Lieblingsmusik. Also wenn du mich fragen würdest, was meine Lieblingsmusik ist, dann würde ich dir Philipp Poseel, Projekt Seerosenteich empfehlen und sagen, ey, das höre ich, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut geht, das ist geile Musik, hörst dir an. Und wenn du sie dir anhörst und sagst, nee, ist nichts für mich, alles gut. Und so ähnlich mit dem Glauben, dass das irgendwie etwas ist, was mich in meinen guten und schlechten Zeiten begleitet und wo ich immer sagen, empfehlen würde, hey, probier es doch mal aus, vielleicht ist das auch was für dich. Trotzdem wollte ich nie Berufschrist werden, weil ich fand das ganz schlimm, wenn Menschen Beruf, also quasi bezahlt von ihrem Glauben erzählen. Und wollte eigentlich Journalist werden, habe das dann so ein bisschen ausprobiert und habe dabei gemerkt, ich habe mich den ganzen Tag gefreut, von der Arbeit nach Hause zu kommen und abends in die Gemeinde gehen zu dürfen und habe dann irgendwann echt dort sozusagen gekündigt und gesagt, so Gott, mein Plan fürs Leben war anscheinend nichts. Mein Herz schlägt nicht für meinen Plan und ich möchte jetzt wissen, was du mit mir vorhast. Und dann kam wieder keine Stimme vom Himmel, aber ich habe mir wirklich ein paar Monate Zeit genommen, habe sehr viel gebetet und habe einfach auch krasse Sachen erlebt. Also Menschen, die, also wirklich so Sachen, ich saß im Bus, ich weiß noch, ich war in New York, ich saß im Bus und die Menschen haben mich angequatscht und haben gefragt, sag mal, kann es sein, dass du darüber nachdenkst, was du werden willst? Und ich habe gesagt, ja. Und die meinten, versteh es nicht falsch, aber ich glaube, du solltest Pastor werden. Also echt so Sachen, wo ich hinterher dachte, okay, jetzt muss ich da durch. Jetzt habe ich keine Wahl. Nein, es war schon meine Entscheidung. Aber es war irgendwie eine Entscheidung, wo ich mir Zeit genommen habe. Man könnte auch sagen, zur Einkehr, ich würde jetzt zu Gebet sagen, sehr viel nachgedacht, sehr viel gesprochen habe und auch das Gefühl hatte, von außen kommt etwas, was mich in diese Richtung führt. Und dann habe ich den Weg eingeschlagen. Und dann dauert es aber 9 Jahre, bis man Pastor ist. Also 6 Jahre Studium, 2,5 Jahre Ausbildung. Also das war mir vorher nicht bewusst, dass das so lange, ich wusste nicht, wie lange 9 Jahre sind und bin jetzt seit 2,5 Jahren fertiger Pastor. Oder 2,5 Jahre.
Jetzt ist ja so, dass, ich sag mal, der Einfluss der Kirche oder auch der Stellenwert von Religion in unserer modernen Gesellschaft immer weniger wird oder weniger wurde in den letzten Jahren. Gerade in unserer Generation oder auch in Städten auf dem Land ist vielleicht noch mal ein bisschen stärker, einfach durch so diesen Zusammenhalt der Gemeinde. Was kann denn Religion oder die Kirche, Glaube an sich, heute noch leisten? Und auch dem modernen Mensch, was für einen Mehrwert kann das Ganze da bieten?
Ich glaube, das ist die große Frage, die wir als Kirche noch nicht ausreichend gut beantwortet haben. Also ich werde gleich meine Antwort geben, aber das ist natürlich nur meine. Denn sozusagen historisch gesehen war die Kirche irgendwie überall dabei und sie war ein großer Player, aber ich glaube, ganz häufig unhinterfragt oder auch ohne wirkliche Legitimation, sondern eher so, weil sie halt da war. Und heute, sage ich mal, stehen wir in deutlich größerem Konkurrenzverhältnis. Und es gibt auch viele Fragen, also eine Sinnfragen oder dergleichen, viele Antworten. Und ich glaube, also meine These ist, dass wir uns auf das besinnen müssen, also auf die Antwort, die nur wir als christliche Kirche geben. Deswegen geht es bei mir immer relativ viel um Jesus, weil ich mir denke, also wir sind Christen, eine christliche Kirche, das kommt von Jesus Christus. Und ich glaube, das ist das, was wir auch der Gesellschaft beisteuern können, nicht als Zwang, sondern als Angebot, von diesem Jesus zu reden und Leute dazu einzuladen, sich mit diesem Jesus zu beschäftigen und uns nicht in allen anderen Themen zu verlieren. Ich finde es auch wichtig, dass wir als Kirche etwas zu Klimaschutz sagen, aber Klimaschutz ist quasi nicht unser Kernthema. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns zu anderen gesellschaftlichen Themen äußern oder, keine Ahnung, gegen Krieg eintreten oder für Gleichberechtigung kämpfen. Aber ich finde, wir müssen das quasi von Jesus her argumentieren oder legitimieren, dass wir uns dort gesellschaftlich zu Wort melden oder eben auf einer persönlichen Ebene, dass wenn Menschen kommen und suchen, was auch immer sie suchen, aber sei das ganz groß, das Glück oder Zufriedenheit oder Ruhe, dass wir dann eine Antwort geben, die von Jesus herkommt, weil ich glaube, das ist das, was uns am Ende des Tages, also das Einzige, was uns wirklich unterscheidet. Und in vielen Dingen können wir, glaube ich, mit vielen anderen Gruppen, Meinungen, Glaubensrichtungen gemeinsam marschieren, gemeinsam wird das Gleiche eintreten. Aber ich glaube, wir sind schlecht aktuell darin, wirklich auch gesellschaftlich klarzumachen, warum es uns noch braucht. Und gerade bei unserer Generation, ich verstehe das total, dass man sagt, hey, warum soll ich in dem Verein noch dabei sein? Was geben die mir denn? Oder warum soll ich da jeden Monat Geld für zahlen? was habe ich davon sozusagen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die zweite Herausforderung, dass wir einfach das meiste, was wir machen, machen wir für eine Generation 60, 70 plus. Das sind unsere treuen Kirchgänger. Aber ohne das despektierlich zu meinen, das ist sozusagen, also wir setzen auf ein aussterbendes Pferd. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir in jeglicher Hinsicht für Menschen jeglichen Alters eine Relevanz haben, eine Bedeutung. Rein organisatorisch, also wir leben davon, dass Menschen auch uns Geld geben, damit wir unsere Arbeit tun können. Aber ich zahle ja auch nur fürs Fitnessstudio, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe ausreichend viel hin, ansonsten kündige ich wieder. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn Menschen aus der Kirche austreten, wenn sie sagen, das hat für mich nicht mehr ausreichende Bedeutung oder Relevanz. Deswegen glaube ich so, dass wir auf beiden Ebenen als Kirche stärker werden müssen, uns quasi in unserer Kernkompetenz oder was, wovon reden wir? Was ist das, was uns ausmacht? Wovon würde niemand mehr reden, wenn wir nicht mehr da sind? Darauf konzentrieren und gleichzeitig schauen, wir dürfen uns nicht nur auf unser altes Klientel beschränken, sondern müssen wirklich schauen, für jegliches Alter eine Bedeutung darzustellen oder eine ausreichende Bedeutung. Ich rede immer zu viel, ne? Du musst mich unterbrechen, das ist so eine Pastorenkrankheit, wir reden und reden.
Nee, alles gut, ist ja mega interessant und ich denke, also ich würde dir da auf jeden Fall recht geben und ich denke gerade Leute wie du, die das Ganze dann auch ein bisschen versuchen ins Digitale überzuführen, leisten da ja einen guten Beitrag für die Kirche, weil genau da holt man ja die jungen Leute ab. Ich meine, es liest jetzt kein 20-Jähriger in einem Gemeindemagazin oder läuft an der Kirche vorbei und denkt sich, okay, da könnte ich mal wieder reingehen. Aber wenn man jetzt einen coolen Podcast von dir hört oder ein kurzes YouTube-Video und denkt, okay, das klingt interessant, vielleicht könnte ich dem Ganzen ja doch nochmal eine Chance geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit da deutlich höher, dass man so einen jungen Menschen dann wieder für den Glauben oder für die Religion gewinnt.
Das ist aber auch für uns ein Lernprozess, weil auch für mich, muss ich sagen, für mich ist immer noch das Schönste, wenn möglichst viele Leute im Gottesdienst zusammenkommen. Das ist für mich echt, ich sage mal beruflich, aber auch persönlich, einfach unersetzbar, wenn man sozusagen gemeinsam zusammenkommt und wie so ein, also ein gemeinsames religiöses Erlebnis hat auch. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, genau wie du sagst, ich weiß nicht, ob das wirklich für alle Altersstufen noch das Ding ist, so zusammen in der Kirche zu kommen. Und für andere ist es halt eher das Ding, auf YouTube sich 2, 3 Videos anzugucken oder einen Podcast zu hören. Und etwas, weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, musst du gleich sagen, aber so wie jetzt während Corona viele festgestellt haben, ich kann mir auch ein YouTube-Video anmachen und Yoga zu Hause unter Anleitung machen. Ich muss gar nicht ins Studio gehen. So ähnlich kann das bei Kirche ja auch sein, dass Menschen feststellen, naja, also ich kann auch auf andere Art und Weise meinen christlichen Glauben leben oder mein religiöses Erleben gestalten, und zwar indem ich vielleicht ein YouTube-Video gucke und zu Hause auf dem Sofa sitze. Und das ist für uns als Kirche oder zumindest als Theologen, so als Pastoren schwierig, weil wir immer noch sagen, nein, wir müssen zusammenkommen. Und das teile ich. Ich wünsche mir das auch am meisten. Und da hat Corona uns ganz schön herausgefordert. Was ist vollwertige Kirche oder was ist, ab wann ist es aus unserer Sicht ein gutes religiöses Erlebnis sozusagen?
Ja, ich denke, da muss man halt einen gesunden Mittelweg finden und ich würde dir da auch recht geben. Also ich persönlich war sicher 5, 6 Jahre nicht mehr in der Kirche. Also ich glaube, mein letzter Gottesdienst war tatsächlich der Abi-Gottesdienst, weil ich auf einer katholischen Schule war und ich habe 2013 Abi gemacht, also ist doch schon noch mal ein bisschen länger her. Aber ich gebe dir da recht, so das Zusammenkommen und die, ich würde es jetzt mal spirituelle Energie nennen, die man da merkt, das energetisiert schon. Und ich kann nur für mich sprechen, ich bin eher ein bisschen in der spirituellen Ebene unterwegs. Wenn ich jetzt beispielsweise Breathwork mache, also eine Atemübung, und ich mache die alleine, dann fühlt es sich sehr intensiv an. Aber ich habe das beispielsweise auch schon mit 30 oder 40 wildfremden Menschen in einem Raum gemacht. Und dann merkst du eben nochmal eine viel krassere Energie. Und das ist ja jetzt nicht wirklich vergleichbar mit Kirche, aber ein genau. Ähnliches Prinzip.
Ja, also würde ich schon, also genau, würde ich jetzt nicht Kirche nennen, aber genau, von der spirituellen Art sehr ähnlich. Ne? Wo vielleicht in der Kirche dann gemeinsam gesungen wird, ist was anderes, als wenn ich alleine singe. Und alleine singen kann auch total intensiv und schön sein, aber bin ich ganz bei dir. Ja.
Wie stellst du dir denn Gott vor?
Du meinst schon bildlich? Oder?
Ja, bildlich. Also ja, vielleicht stellst du dir ihn ja als eine Person vor oder als irgendein energetisches Wesen, weiß ich nicht.
Ich muss gestehen, dass ich glaube, ich kann mir gar nicht mehr Gott vorstellen, ohne mehr oder weniger wiederzugeben, wie ich meine, wie der Gott der Bibel in der Bibel dargestellt ist, weil das irgendwie schon aus meiner Sicht im christlichen Glauben irgendwie Grundlage von allem ist, dass wir irgendwie schauen, okay, was ist dort überliefert? Das darf natürlich sich durch meine Erfahrungen ergänzen oder so, aber wenn sich das total widersprechen würde, würde ich denken, na, ist das dann noch der Gott der Bibel? Und deswegen ist das jetzt so eine halb theologische Antwort, die ich gebe. Ich stelle mir schon Gott als Energie vor, als Kraftquelle. Das würde ich dann in meinem Sprachgebrauch Heiliger Geist nennen. Also ich glaube, dass Gott etwas wie Energie ist oder uns auch mit Energie erfüllen kann, uns Energie schenken kann, in dem Sinne auch als Energie spürbar ist. Ich glaube aber auch daran, dass Gott sowas, im Christlichen würden wir sagen, Schöpfer oder Vater ist. Also dass das, ohne es abwerten zu wollen, noch mehr aus meiner Sicht ist als nur Energie irgendwie. Das kann ich mir nicht vorstellen, nicht personalisiert vorstellen. Energie kriege ich noch besser hin, mir vorzustellen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Energie einfach diese schöpfende Kraft ist. Ja, aber sozusagen, da im Christentum sagen wir mal Trinität, also Dreieinigkeit, irgendwie Gott als Vater, Schöpfer, Gott als Geist und dann als Drittes eben Gott als Jesus. Und das finde ich mit Abstand die mir am einfachsten vorstellbare Variante oder Seite Gottes. Das ist zwar irgendwie gleichzeitig total krank, sich vorzustellen, ein Gott wird Mensch, aber gleichzeitig ist es das mir Nächste oder Naheste. Und dass Jesus als historische Figur vorhanden war, das ist ja mehr oder weniger unbestritten. Also eigentlich ist eher die Frage, war Jesus das, was er von sich behauptet hat und war Jesus das, was die Leute von ihm behauptet haben. Aber deswegen ist für mich Jesus auch im christlichen Glauben so wichtig, weil ich mir denke, das steht und fällt mit ihm. Und das kann ich mir, so ein Jesus, also ein Mensch, der durch die Gegend geht und krasse Dinge tut und krasse Dinge sagt, das kann ich mir am allerbesten vorstellen. Das muss nicht heißen, dass er wirklich Gott war. Das ist kein Beweisargument. Aber wenn ich von Gott rede, wenn ich mir Gott vorstelle, lande ich am ehesten bei Jesus. Weil das für mich, wahrscheinlich ist das aber auch menschlich. Man kann sich am besten vorstellen, was einem ähnlich ist. Und das mit der Energie kann ich mir auch noch verhältnismäßig gut vorstellen, weil es das ja auch in anderen Kontexten gibt. Deswegen so in eine von den beiden Richtungen, würde ich sagen. Ich stelle mir Gott vor, wie das krasseste positive Energiefeld und wie ein Menschen, der auch auf der Erde herumgelaufen ist.
Spannend. Ja, ist ja auch extrem schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen und auch greifbar zu machen, weil es ja so ein allumfassendes oder riesiges Konzept ist und das zu verbildlichen schwierig. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, bei meinen Großeltern hing früher im Schlafzimmer immer so ein Bild, wo das letzte Abendmahl abgebildet war und darüber hat man dann den Himmel gesehen und da saß dann Gott oder hat aus so einer Wolke herausgeschaut und da war es halt ein alter, grauer Mann, also so das klassische Gottesbild. Und klar, als ich dann als Kind aufgewachsen bin, verbindet man das mit Gott. Damit habe ich mir dann irgendwann schwer getan. Dann hatte ich eine Zeit lang, wo ich dachte, okay, es gibt wahrscheinlich gar nichts. Und seit ich jetzt so ein bisschen mich intensiver mit Meditation oder Breathwork beschäftige, bin ich auch eher bei einem Energiefeld, das uns irgendwie alle verbindet und auch, dass jeder in sich selber hat, weil du hast ja auch schon den Schöpfer angesprochen. Und jeder Mensch hat ja auch eine schöpferische Kraft in sich über Kreativität, über ja, das Kreieren von irgendwelchen Dingen. Und dann sind wir vermutlich gar nicht so weit auseinander, obwohl ich mich persönlich jetzt nicht einer bestimmten Religion zuordnen würde.
Ich finde Energie auch, also am Ende des Tages, wenn es einen Gott gibt, so, dann glaube ich nicht, dass er ansatzweise so ist, wie man ihn sich als Mensch vorstellt. Weil dann wäre es irgendwie nicht mehr Gott. Ich kann mir das, also ich glaube schon, dass er, also sofern es sowas gibt, sowas, also jetzt wirklich, ich sag mal, im Sinne von ein Gott, der denkt und lenkt und der irgendwie jetzt, also vergleichsweise, dass es Liebe gibt, würde ja keiner bestreiten und trotzdem ist Liebe irgendwie, würde keiner sagen, oder die wenigsten, Liebe ist eine Person, die irgendwie, also Amor, der irgendwo herumschwirrt. So, und deswegen, wenn Gott mehr ist als Liebe sozusagen, also in einer Person, dann glaube ich, ist er definitiv für uns unvorstellbar. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man irgendwie zu Gott kommt und dann sagt, ah ja, ne, habe ich doch, ja, habe ich mir so vorgestellt, so ein grauer Mann, Mann mit grauem Bart. Deswegen glaube ich, ist unser Reden, ich sage zumindest mal als Christen und Christin von Gott, eigentlich immer nur der Versuch einer Annäherung. Und da glaube ich einfach persönlich, dass quasi Jesus, wenn das so im Groben stimmt, wie das in der Bibel steht, die beste Möglichkeit ist, sich Gott zu nähern, weil es eben über einen Menschen ist, also über etwas, was wir am besten noch verstehen können von allen Varianten und Möglichkeiten. Und Energie finde ich aber deshalb schön, weil beispielsweise Liebe wir ja aus anderen Kontexten kennen, dass es Dinge gibt, die wir nicht greifen können und trotzdem real sind, die erlebbar und spürbar sind und trotzdem nicht, man sie trotzdem nicht zeichnen, malen, festhalten kann. Also das finde ich verhältnismäßig gut auch greifbar oder verstehbar, wenn man Energie als Gott versteht. Muss man ja nicht.
Ich würde dir gerne noch eine etwas philosophische Frage stellen, die vielleicht auch schwierig zu beantworten ist. Die passt jetzt hier auch gar nicht so gut rein, aber die ist mir gerade spontan eingefallen, weil ich denke, dass du da vielleicht eine ganz gute Antwort drauf haben könntest. Ich habe die Frage schon mit etlichen Freunden mehrfach diskutiert und wir sind da nie auf die gleiche Meinung gekommen. Und zwar würdest du sagen, dass der Mensch als solcher von Grund auf gut ist und sich dann eben über das gesellschaftliche Zusammenleben auch schlechte Eigenschaften entwickelt haben, die dann eben zu Krieg oder anderen Dingen führen? Oder würdest du sagen, der Mensch ist von Grund auf schlecht und man schafft es halt über Erziehung, über christliche Werte beispielsweise, die ja auch in unsere Gesellschaft dann eingeflossen sind, den Mensch irgendwie zu sozialisieren, dass er sich dann eben so verhält, dass es dem Gemeinwohl zu großen Teilen zumindest zuträglich ist?
Also meine erste Rückfrage wäre, warum eigentlich diese Oder-Frage? Also das müsste ich jetzt nochmal in Ruhe durchdenken, aber gibt es nur die zwei Möglichkeiten, von Grund auf gut oder von Grund auf schlecht? Wenn ja, wieso? Kann ja gut sein. Aber mein erster Gedanke war, ich glaube, der Mensch ist von Grund auf frei. Also ich glaube, das würde ich sagen, dass also alle Menschen von Grund auf frei sind und nicht von Grund auf gut oder schlecht, sondern dass aus dieser Freiheit heraus das gesamte Potenzial entsteht zu abgrundtiefen Schlechtsein, in Anführungszeichen, und abgrundtiefen Gutsein und allen Varianten dazwischen. Und dass diese Freiheit sich aber, da kann man ja auch fast wieder Corona oder Meinungsfreiheit als Beispiel nehmen, natürlich bin ich am Ende nicht frei, weil ich ja beeinflusst werde. Also von meinen Eltern, von der Art und Weise, wie ich ab dem ersten Moment, dem ich auf der Welt bin, begutachtet, besprochen und behandelt werde. Also ich würde sagen, theoretisch von Grund auf frei, aber unsere eigenen Freiheiten beschränken uns wieder und beeinflussen uns. Und deswegen würde ich sagen, dass auch jemand, wo vielleicht die Mehrheit der Menschen sagt, das ist ein schlechter Mensch oder verhält sich schlecht, dass das nicht sozusagen, dass man sagen kann, das ist eigene Schuld oder hat er selber gemacht, weil er seine Freiheit gewählt hat, ein schlechter Mensch zu sein, sondern ich würde sagen, vielleicht ist das sogar ein ziemlich guter Mensch, aber er wurde einfach unendlich schlecht behandelt. Jetzt rede ich schon wieder zu viel. Aber in aller Kürze würde ich sagen, nee, ich würde sagen, von Grund auf frei. Und diese Freiheit führt dazu, dass wir aber eben auch unfrei sind, weil wir alle Freiheit haben. Und jetzt zu Corona und Meinungsfreiheit merkt man ja, meine eigene Meinungsfreiheit endet da, wo ich sozusagen in deine eingreife oder meine Freiheit, mich impfen oder nicht impfen zu lassen, die endet durchaus vielleicht da, wo ich andere damit gefährde, weil ich in irgendeinem Bereich arbeite, wo man sagt, du hast nicht mehr die Freiheit, dich zu entscheiden. Also, und so ähnlich würde ich es aufs Leben auch beziehen.
Ja, finde ich eine schöne Antwort und deine Rückfrage am Anfang hat es ja schon gezeigt, also es ist fraglich, ob man das natürlich so dual sehen kann und in gut oder böse, und ich gebe dir auch absolut recht, dass wenn ein Mensch was macht, was aus unserer Sicht schlecht ist, dass es halt einfach eine Kumulation oder das Ergebnis von seinen Erfahrungen ist, und wenn er beispielsweise in der Kindheit halt traumatische Erlebnisse hatte, die nicht aufgelöst wurden, dass das dann eben zu schlechten Taten führen kann, wenn man sie so bewerten will. Ich denke halt jetzt so, um das nochmal mit Gott und Religion zu verbinden, wenn es sowas wie Gott gibt, dann stelle ich mir da eher was absolut Gutes vor, also reine Liebe, Und dann fällt es mir halt schwer, dass, wenn wir jetzt annehmen, der Gott hätte den Menschen kreiert oder der Mensch ist ein Abbild von Gott, dass es dann schlechte Eigenschaften gibt. Also dann frage ich mich, ist einfach nur alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Oder ist Gott auch nicht unfehlbar? Ja, das sind so Fragen, die mir jetzt da in den Kopf kommen würden.
Ja, und das sind auch, also zumindest kann ich jetzt mal sagen, für den christlichen Glauben auch unsere Fragen, unser Ringen mit dem Gott der Bibel, weil, also ohne, glaube ich, exakte Antwort, sondern immer auch nur, also verschiedenen Antworten. Es gibt in der Bibel zum Beispiel Geschichten, wo es heißt, dass es Gott reute, also Gott bereut etwas, wo man denkt, wie kann das angehen? Also ist das jetzt eine Fehlinformation, sozusagen? Oder... weil wir erstmal natürlich davon ausgehen, Gott, also auch im christlichen Sinne, Gott ist gut. Also besser als Gott wird es nicht. Und wenn man aber so gut ist, wie kann es dann sein, dass man was bereuen muss? Dann hat man ja anscheinend doch was falsch gemacht und war anscheinend nicht so gut in seinen eigenen Entscheidungen. Und ich glaube, die beste Antwort für mich oder auch im christlichen Glauben ist schon auch wieder die, dass man sich auf die Freiheit beruft und sagt, Gott hat aus der Liebe heraus dem Menschen die völlige Freiheit geschenkt. Also so wie man vielleicht auch als Elternteil sagt, ich am Ende des Tages, also spätestens mit 18 hoffentlich, gebe ich meinem Kind die volle Freiheit, sich dafür zu entscheiden, was er sie es tut und ob er sie es weiterhin mit mir Kontakt hat oder nicht oder wie das ist. Und so ähnlich stelle ich mir das bei Gott vor, dass er quasi aus Liebe heraus uns die volle Freiheit schenkt und das durchaus dazu führt, dass das aus dem Ruder gelaufen ist, sozusagen. Und das ist keine allumfassende, glücklich machende Erklärung. Aber so ähnlich stelle ich mir das vor, wie Eltern mit ihren Kindern irgendwie, dass man eine reine Diktatur führt nicht dazu, dass man eine liebevolle Beziehung hat oder dass alle Beteiligten glücklich sind. Und trotzdem rein theoretisch wäre eine perfekte Diktatur natürlich besser als eine Demokratie oder dergleichen. Manchmal frage ich mich, warum Gott nicht so eine perfekte Diktatur eingeführt hat und gesagt hat, so, Leute, ich weiß, wie es läuft und ich sage euch jetzt, wie ihr das macht. Aber das wäre halt auf völlige Kosten der Freiheit.
Ja, schön.
Der erste Demokrat.
Das kann gut sein, schöner Vergleich. Ich würde gerne noch über einen Aspekt deiner Arbeit mit dir reden, über den ich auch auf dich aufmerksam geworden bin, über einen Beitrag von ZDF. Und zwar arbeitest du ja auch mit Familien zusammen, wo ein Familienangehöriger oder eine Familienangehörige verstorben ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, begleitest du eben auch Sterbende auf dem letzten Weg. Wie sieht da die Arbeit aus? Also das stelle ich mir als extrem belastend vor, da dann auch abends nach Hause gehen zu können und die Arbeit sozusagen auf der Arbeit zu lassen und ins Privatleben zu starten. Wie funktioniert das? Wie sieht da dein Arbeiten aus und wie gehst du damit um, dass das nicht zu belastend wird für dich?
Also tatsächlich in den allermeisten Fällen komme ich erst ins Spiel, wenn jemand verstorben ist. Also zur Bestattung, das sieht dann so aus, dass der Bestatter oder die Bestatterin bei mir anrufen und sagen, Herr Y. ist verstorben und die Angehörigen wünschen sich eine kirchliche Trauerfeier. Und es ist so kirchlich geregelt, dass wir, also jede Gemeinde hat ein bestimmtes Gemeindegebiet. Und wenn in diesem Gemeindegebiet jemand stirbt, der in der evangelischen Kirche Mitglied ist, dann bin ich erstmal zuständig, also quasi für meine Mitglieder. Wenn der Bestatter, Bestatterin anrufen, dann bekomme ich so ein Datenblatt und die Kontaktdaten der Angehörigen. Und dann melde ich mich bei denen einmal kurz telefonisch und dann machen wir einen Termin aus, wo ich vorbeischaue, also eigentlich immer dort dann in der Wohnung. Und das kann dann erstmal ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob eher jemand Junges überraschend stirbt oder ob jemand alt und lebenssatt oder nach langer Krankheit stirbt. Also da ist die Trauer ist natürlich immer da, aber in ganz unterschiedlichen Zuständen. Oder manchmal ist das auch so, dass ich direkt mehr oder weniger ins Haus komme, nachdem der Verstorbene vielleicht abgeholt wurde. Das ist noch regelrecht Schockstarre. Manchmal komme ich auch erst 2 Wochen später, weil vielleicht noch obduziert wurde und es alles sich hinzieht oder so weiter. Also das sind schon mal ganz unterschiedliche Zustände. Und dann sprechen wir einerseits organisatorisch über die Trauerfeier. Was soll gesungen werden? Was soll gesagt werden? Und dann lasse ich mir aber vor allem erzählen, wie war die Person? Also ich halte immer so eine kurze 10-minütige Rede, kann ich natürlich nicht umfassend eine Biografie wiedergeben, aber ich versuche einfach wertschätzend zu treffen, wer war diese Person und dann aber auch zumindest meine Hoffnung klarzumachen, dass ich hoffe, dass der Tod nicht das Ende ist und dass der Tod zwar ziemlich scheiße ist und wehtut, aber dass ich glaube, dass der Schmerz vor allem auf unserer Seite der Überlebenden liegt und dass sozusagen diejenigen, die gestorben sind, dass es denen gut geht. Ich sage mal, dass sie an einem Ort sind wie am Lieblingsplatz, wo nichts beschwert und wo man unbeschwert froh ist. Genau, in diesem Gespräch kann das dann in alle Richtungen gehen. Das kann sehr traurig sein, es kann aber auch viel gelacht werden, wenn man quasi über sich gemeinsam erinnert und an die schönen gemeinsam erlebten Dinge darüber spricht. So ein Gespräch kann zwischen 1 bis 4 Stunden dauern. Das hängt immer davon ab, sage ich mal, wie gesprächig oder wie gut auch der Kontakt zu mir passt. Also man ist ja immer mal auf einer Wellenlänge, mal nicht. Ich habe hier auch viele Russlanddeutsche, da ist die Kommunikation häufig dann schwierig. Das sind dann auch kürzere Gespräche als andere. Es ist ein Unterschied, ob man nur mit einer Person spricht oder manchmal sitzen da auch gleich 4, 5 Leute und die halbe Familie ist da, dann hat man natürlich nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Grundlage. Ja, genau, und dann gehe ich auf jeden Fall irgendwann wieder und mache dann aus all dem, was ich mir da notiert habe, eine Ansprache. Und dann treffen wir uns meistens so ungefähr eine Woche später zu der Trauerfeier auf dem Friedhof mit dem Bestatter zusammen. Es gibt diese Trauerfeier, die Bestattung meistens im Anschluss. Und dann biete ich an, dass man sich bei mir melden kann. Und wer mag, kann, also ich komme auch gerne nochmal vorbei oder kommt zu mir. Das kann auch nach einem Jahr sein. Also einmal im Jahr schreiben wir immer noch mal alle an, wo wir wissen, dass jemand im letzten Jahr verstorben ist. Wir haben auch einmal im Monat einen Gottesdienst, wo wir ganz besonders, also wo wir einladen und sagen, hey, wer jemanden im letzten Monat verloren hat oder einfach, ich sag mal, kann ja auch vor 5 Jahren verstorben sein und trotzdem noch ein aktuelles Thema sein. Da machen wir das nochmal ein bisschen besonders zum Thema im Sinne von, dass wir mehr dafür beten oder das auch benennen. Ja, das ist so meine, also die Kernarbeit mit Verstorbenen oder eigentlich eben eher an Angehörigen. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass, oder es, also es passiert ganz selten, dass Menschen sich melden, die wissen, dass sie bald sterben oder wo Angehörige wissen, dass sie bald sterben. Aber da habe ich tatsächlich jetzt in den 2,5 Jahren nur 2 Fälle gehabt, wovon einer schon verstorben ist und die andere noch nicht. Aber sie weiß, dass sie, also aufgrund ihrer Erkrankung sozusagen nicht mehr ewig leben wird und dann einfach immer mal wieder kommt, um Dinge durchzusprechen, wenn es dann um eigene Bestattung geht oder ist ja auch ein schwieriges Thema, also sich damit selbst zu beschäftigen. Da bin ich dann nicht Ratgeber, sondern wirklich Seelsorger. Also ich höre zu. Ich bin kein Bestatter, also ich kann jetzt nicht raten, welche Bestattung die schönste ist oder dergleichen. Solche Fälle gibt es und es gäbe auch die Möglichkeit, eine sogenannte letzte Segnung oder letzte Ölung, dass man also wirklich ans Totenbett kommt und da eine kleine Andacht feiert, also vielleicht gemeinsam ein Lied singt, ein Gebet spricht so ein Segen am Bett quasi macht. Das gibt es auch. Aber das hatte ich noch nicht, dass ich jetzt so direkt ans Totenbett quasi gerufen wurde.
Und wie schaffst du das, wenn es jetzt Fälle gibt, wo beispielsweise jemand relativ jung ist, überraschend verstorben ist, dann ist es ja schon, würde ich mir vorstellen, sehr intensiv, auch in der Familie. Wie schaffst du es dann, nicht so sehr an dich heranzulassen und dann trotzdem, unbeschwert dein eigenes Leben leben zu können?
Ja. Also ich hatte noch keine richtig schlimmen Fälle. Das Schlimmste war jemand, also knapp 30, der nach langer Krankheit verstorben ist. Das war super traurig, aber gleichzeitig, es war noch vor Corona, also ganz knapp, es war die schönste Bestattung, die ich je hatte. Das war so liebevoll. Es war natürlich traurig, wir haben geweint, aber es war traurig und schön zugleich. Und das ist schon so, dass mich da auch echt mein Glaube trägt. Also ich erinnere mich an, da war ich noch 16, 17, wir waren auf einer Art so ein Pfingstcamp. Also da sind hunderte Jugendliche zusammengekommen, Zelte und alles. Und ein wichtiger Mitarbeiter dort ist ein paar Tage vorher beim Motorradunfall umgekommen. Und ich weiß noch, wie wir in diesem Zelt waren und wir haben seine lieblingschristlichen Lieder gesungen und wir haben so geheult. Auch die ihn nicht kannten, das überkommt einen ja dann. Das war so traurig und gleichzeitig war irgendwie klar, wir sind alle gerade voller Hoffnung, dass es ihm gut geht. Und Das ist schon was, was mich auch in diesen Fällen trägt, dass ich einfach darauf hoffe, es ist scheiße für die Angehörigen. Aber ich glaube, dass die Person, die verstorben ist, nicht leidet, und dass es ihr nicht schlecht geht. Und wenn ich damit, also ich rede mit meiner Freundin, jetzt Verlobten seit kurzem, muss das noch üben,
Herzlichen
rede ich
Glückwunsch.
da, ja, danke, rede ich darüber, und wir haben auch Supervision als Pastoren. Also sozusagen, es gibt auch einen Ort, wo ich einfach regelmäßig, wo wir in einer kleinen Runde sind und dann auch über Dinge sprechen, die uns belasten oder die wir loswerden wollen. Und wiederum mein Chef, also auch ein Pastor, der mein Chef ist, der wäre auch, ist dann auch jemand, bei dem ich mich melden kann und sagen kann, ey, ich muss dir das jetzt einfach mal erzählen. Also das hatte ich mal beim anderen Fall, wo jemand zu mir gekommen ist, die Person, die schwer vergewaltigt wurde. Und das konnte ich kaum ertragen, so. Und dann habe ich gemerkt, das muss jetzt mal raus. Ich darf das aufgrund des Beichtgeheimnisses, Seelsorgegeheimnisses, kann ich jetzt quasi darf ich es auch meiner Freundin, Verlobten nicht erzählen, aber dann muss ich sie wieder einem anderen Pastor erzählen, der auch unter dem gleichen Geheimnis steht. Um es einfach auch mal, also das merke ich, manches muss raus. Und es gibt Trauerfeiern, da stehe ich vorne und muss echt aufpassen, dass ich nicht selber anfange zu heulen. Definitiv. Also da muss ich manchmal tief Luft holen und sagen, so jetzt reiß dich zusammen. Jeder darf hier weinen, aber du nicht. Das gibt es definitiv. Aber es ist mit Sicherheit noch was anderes, wenn ich jetzt irgendwie ein Kleinkind oder ein plötzlicher Unfall tot, das würde mich definitiv auch noch mal anders treffen, als in den meisten Fällen jetzt ältere Menschen, die sterben, wo auch die Angehörigen häufig sagen, es war irgendwie, also nicht schön, aber gut, es war jetzt
Ja.
in Ordnung.
Gibt es Momente, in denen du an deinem Glauben zweifelst und das Ganze hinterfragst, dir unsicher bist, oder bist du da inzwischen sehr gefestigt und ja, es gibt diese Momente des Zweifels nicht?
Doch, die gibt es definitiv, also regelmäßig. Das gehört für mich auch dazu. Das würde mir Sorgen bereiten, wenn das eines Tages weg wäre. Ich habe schon eine tiefe Gewissheit in mir und das ist nichts, was mich tagtäglich umtreibt. Aber ich habe auch eine ganz große Gewissheit daran, dass sozusagen meine Verlobte mich liebt und ich sie liebe. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich manchmal Angst habe oder Sorge habe oder auch, es gibt auch Eifersuchtsmomente und sozusagen, also und so ähnlich im Glauben. Irgendwie, es gibt Zeiten, wo ich mich manchmal frage, ja, was ist denn eigentlich, wenn das einfach Quatsch ist, was da in der Bibel steht? Wenn der Jesus einfach nur zwar ein super charismatischer Typ war, aber am Ende halt doch ein Spinner. Und also, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also ich kann ja auch nicht die Arroganz haben, zu behaupten, ich wüsste, also dass mein Glaube zu 100% richtig ist. Das finde ich aber wichtig, diesen Zweifel. Also ich habe auch Glaubenszweifel inhaltlicher Art. Wenn also wirklich Scheiße in der Welt passiert oder jetzt besagte Vergewaltigung, da kann ich Gott anschreien. Also da denke ich mir ganz ehrlich, wenn es dich gibt, was soll die Scheiße? Ist nicht nötig. Also auch wenn du uns Freiheit schenkst, dann da darfst du sie gerne beschränken. Also ja, definitiv. Also ich kann an der Existenz Gottes zweifeln und ich kann aber auch, selbst wenn es ihn gibt, gibt es Momente, wo ich denke, wenn du so bist, dann können wir hier getrennte Wege gehen, wir beide. Das gibt es. Und wenn das passiert ist, ich gehe dann schon ins Gebet oder setze mich hin und sage, so, das muss jetzt raus. Also ich versuche in die Kommunikation zu gehen. So wie ich vielleicht sozusagen eben meinte, wenn es mich beschwert, dann muss ich irgendwo rauslassen, darüber reden, so auch in der Beziehung, in Anführungszeichen, mit Gott. In die Kommunikation zu gehen oder auch mit anderen darüber zu sprechen. Und ich finde das auch wichtig, aber also auch als Pastor, dass man nicht in so eine arrogante Haltung kommt oder in so eine, ich habe die Wahrheit gepachtet. Ich glaube daran, dass das wahr ist und ich hoffe, dass es das ist. Aber am Ende des Tages habe ich hier keine Garantie und keinen Beweis dafür. Ich halte es für. Also ich finde, es gibt gute Indizien oder auch, also es ist für mich etwas, woran ich auch mit dem Kopf glaube. Also ich halte das jetzt nicht für einen reinen Herzensglauben, irgendwie so nach dem Motto, ach, es fühlt sich gut an, wird schon stimmen. So, dafür habe ich auch studiert und irgendwie mich damit viel beschäftigt. Und trotzdem bin ich froh, dass ich immer wieder herausgefordert werde, von mir selbst quasi, es nicht als selbstverständliche Wahrheit hinzunehmen.
Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewgästen am Ende stellen. Wir haben vorher ja schon ein bisschen über unsere Mission gesprochen, warum wir uns Paradise Inside nennen. Und ich würde von dir gerne wissen, was deiner Meinung nach passieren muss, dass alle Menschen ihrem inneren Paradies wieder ein kleines Stück näher kommen.
Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich dafür von Gott geschaffen wurde, in Beziehung mit diesem Gott zu sein. Und ich glaube, dass, ich will jetzt hier nicht sagen Yin-Yang, aber sozusagen, dass es das braucht, um wirklich im eigenen Gleichgewicht zu sein und auch um sowas wie inneren Frieden zu haben. Im Christlichen würde ich das Shalom nennen. Also umfassender Friede. Und ich glaube, dass dafür es nötig ist, in Beziehung mit Gott zu sein. Nicht, das heißt nicht, dass man immer, dass immer alles super ist, sozusagen, so wie auch in der menschlichen Beziehung. Man hat Höhepunkte und Tiefpunkte und man kann sich mal streiten und daran zweifeln, aber so eine grundsätzliche, sozusagen, in Beziehung sein. Ich glaube, dass das aus meiner Sicht nötig ist, um ja, auch im eigenen inneren paradiesischen Zustand zu sein. Und Paradies finde ich deshalb tatsächlich auch ganz schön, also jetzt im christlichen Sinne, weil die Bibel ja genauso anfängt und sagt, so hat sich das Gott vorgestellt. Er schafft das Paradies und das heißt, Gott lief dort herum und die Menschen liefen herum. Also die waren irgendwie am gleichen Ort gemeinsam unterwegs und sie waren in so einer innigen Beziehung, dass die Menschen dann nicht mal mitbekommen haben, dass sie nackt waren. Also quasi auch so ein, also so viel paradiesischer Zustand, dass es nicht mal Scham gab oder so etwas wie Unbehagen. Und jetzt im biblischen Sinne ist das mit dem Sündenfall beendet worden. Und ich glaube aber, dass dieser paradiesische Zustand ja auch für das Innere selbst gilt. Und dass der dann eintritt, wenn man in guter Beziehung mit Gott ist oder in Beziehung mit Gott ist. War das eine Antwort?
Ja, find ich schön. Würdest du auch sagen, dass man sich das, diese Beziehung quasi auch über andere Wege holen kann, also beispielsweise über Spiritualität, über Meditation, andere Techniken? Oder muss das aus deiner Sicht der religiöse Weg sein?
Ich würde das nicht als Entweder-Oder bezeichnen. Also ich finde, es gibt Spiritualität, also es gibt auch christliche Spiritualität und auch Meditation gibt es im christlichen Glauben. Also gibt es so, dass, da würde ich sagen, das sind sozusagen Ausdrucksweisen von Glaube oder ja, Glaube ist schon fast wieder zu einschränkend. Also ich würde sagen, Spiritualität ist so etwas wie ein Oberbegriff. Und ich glaube, es gibt quasi Spiritualität, die im christlichen Glauben funktioniert und Spiritualität, die neben dem oder auch ohne, völlig ohne den christlichen Glauben funktioniert. Jetzt für mich würde ich sagen, ich glaube schon, dass es so etwas wie eine Art personalisierten Gott gibt und dass es deshalb um so etwas wie eine personalisierte Beziehung zu diesem Gott der Bibel geht. Dass dazu aber Meditation und spirituelle Übungen gehören können, definitiv. Also manche lesen in der Bibel, manche setzen sich hin und also gibt es ja auch sozusagen auch christliche Mönchstraditionen oder christliche, also gibt es ja alles, vielleicht jetzt in Deutschland nicht so ausgeprägt, um ehrlich zu sein. Ja. Und ich glaube, also ich glaube nur, dass es quasi, oder was ich nicht glaube, ist, dass sozusagen so alle Wege nach Rom führen. Also ich glaube nicht, dass man so pauschal sagen kann, irgendwie, also Hauptsache du meditierst oder dergleichen, sondern ich glaube schon, dass wir uns alle wundern werden am Ende der Zeiten, was dann so stimmt und was nicht stimmt. Aber jetzt aus meiner Sicht würde ich sagen, es braucht diese Beziehung zum Gott der Bibel. Und die kann aber auch Meditation und spirituelle Übungen beinhalten, definitiv. Und gerade wenn wir uns Gott auch als Energiequelle vorstellen, glaube ich, dass das im christlichen Bereich in Deutschland uns ganz schön abhanden gekommen ist, diese Ebene. Wir sind irgendwie durch Martin Luther und Reformation sind wir sehr auf den Kopf bedacht und sehr, wir lesen die Bibel und wir versuchen mit dem Kopf zu verstehen, wie das mit Gott ist. Und manchmal glaube ich tatsächlich, ein paar Atemübungen mehr würden uns auch unserem Gott näher bringen. Das ist uns, glaube ich, abhanden gekommen. Eine gewisse gute Spiritualität, definitiv.
Ja, cool. War mega spannend mit dir. Also ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich schon eine Weile lang nicht mehr mit Religion beschäftigt, also natürlich beschäftigt in Diskussionen, aber jetzt nicht mit einem Vertreter der Kirche in Anführungszeichen auseinandergesetzt. Also hat mir großen Spaß gemacht. Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sagen, sie würden auch gerne mehr von dir hören, wo findet man dich?
Relativ viel. Also eigentlich hilft googeln und dann vielleicht noch dazusetzen, was ihr finden wollt. Also ob nun Instagram, Twitter, Facebook, Blog, Podcast, Videos. Also einfach Jonas Göbel suchen. Ist auch egal, wie man schreibt. Da sollte man immer ankommen. Am einfachsten ist tatsächlich über meinen Blog juhopma.de. Das ist juhopma.de. Aber googeln ist immer am einfachsten.
Freunde, da sind wir auch schon wieder. Die Links zu den verschiedenen Kanälen von Jonas verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Also checkt ihn mal aus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, seine Sicht auf Religion, Gott und den Tod zu bekommen. Wie immer, wenn ihr Feedback zur Folge habt oder Themen für neue Folgen, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter paradise_insight. Und wenn ihr die Folge gut fandet und auf Apple Podcasts unterwegs seid, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.